ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schon länger raten Fachleute und Politiker, neben der gesetzlichen Rente auch privat fürs Alter vorzusorgen. Dafür wurde vor mehr als 20 Jahren die sogenannte Riester-Rente eingeführt. Doch das staatlich geförderte System war eher unbeliebt und brachte oftmals wenig Rendite. Damit die private Altersvorsorge trotzdem klappt, wollen Union und SPD jetzt ein neues Modell. Heute wurden letzte Änderungen an den Plänen präsentiert.
Anlegen in Aktienfonds. Das soll in Zukunft zusätzlich Geld zur Rente bringen. Wer privat in ein sogenanntes Altersvorsorgedepot investiert, wird gefördert vom Staat. Auf die Details hat sich die Regierungskoalition nun geeinigt.
Die derzeitige Riester-Vorsorge war reformbedürftig. Und sie war für viele Menschen zu intransparent, zu teuer und auch nicht nachvollziehbar. Das stellen wir jetzt sozusagen vom Kopf auf die Füße.
Geplant sind verschiedene Produkte. Einige auch ohne die bei Riester übliche Garantie, durch die am Ende der Laufzeit nicht weniger Geld da sein durfte, als eingezahlt wurde. Das Sparen wird gefördert mit bis zu 540 Euro pro Jahr sowie bis zu 300 Euro pro Kind. Gefördert werden Angestellte und anders als bei Riester auch Selbstständige. Die Gebühren werden für alle Standardprodukte auf maximal 1% gedeckelt. Hohe Startkosten sollen vermieden werden.
Wir verteilen sämtliche Abschluss- und Vertriebskosten auf die gesamte Spardauer und ermöglichen damit einen jederzeitigen Wechsel des Produktes. Das war auch ein Kernkritikpunkt in der Vergangenheit.
Verbraucherschützer sehen den Entwurf positiv.
Das neue Gesetz ist ein ganz klarer Fortschritt, weil er Verbrauchern ermöglicht, endlich auch für die private Altersvorsorge eine vernünftige Kapitalanlage aufzusetzen, und zwar ohne Garantien. Das ist wichtig, um ohne Handbremse tatsächlich sparen zu können.
Die Regierungsfraktionen wollen voraussichtlich am Freitag das Altersvorsorgereformgesetz im Bundestag beschließen.
Erst die Musterung und dann Bundeswehr oder Zivildienst. Für Generationen junger Männer gehörte die Wehrpflicht zum Erwachsenwerden einfach dazu. Bis der Bundestag heute vor 15 Jahren beschlossen hat, die Wehrpflicht auszusetzen. Seitdem gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Die Bundesregierung will daran vorerst auch nichts ändern. Erst einmal sollen genug Freiwillige gefunden werden, damit die Bundeswehr wie geplant wächst. Doch es gibt Zweifel, ob das ausreicht.
Es ist der Versuch mit Freiwilligkeit. Fragebögen für junge Menschen, um sie für den Dienst bei der Bundeswehr zu motivieren. Jugendoffiziere besuchen Schulen. Der mögliche Dienst an der Waffe, viele Jugendliche bringt das in ein Dilemma.
Wenn dann wirklich mein Leben in Gefahr gebracht wird, dann wird es natürlich schwierig. Aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, ja, sollte es zu diesem Fall kommen, dann bin ich bereit.
Was kann ich machen? Oder halte ich mich komplett raus? Will ich mich lieber auf mich selber fokussieren oder für mein Land? Das ist ein sehr großer innerer Konflikt.
Doch die Bundeswehr muss massiv wachsen. Von derzeit etwa 186.000 Soldaten auf 260.000 nach Planungen des Verteidigungsministeriums. Sogar mehr als 300.000 seien nötig, schätzt der Vorsitzende des Bundeswehrverbands. Dann könnte eine Wehrpflicht wieder Thema werden.
Ich gehe davon aus, spätestens in 2 Jahren werden wir die Debatte wiederführen müssen. Nämlich dann, wenn die Bundeswehr die Infrastruktur und das Material zur Verfügung hat, aber dann das Personal nicht ausreicht.
Das Verteidigungsministerium hält aber an seinen Vorgaben fest. Die genannten Zahlen und Ziele basieren dabei auf den aktuellen Planungen und gesetzlichen Grundlagen. Vor 15 Jahren hatte der Bundestag die Wehrpflicht ausgesetzt. In die Wege geleitet hatte das der frühere Verteidigungsminister zu Guttenberg von der CSU. Damals wollte die Regierung vor allem eine Bundeswehr für Auslandseinsätze mit weniger Personal. Die gestiegene Bedrohung durch Russland hat die Beurteilung in den vergangenen Jahren völlig verändert.
Ins Ausland zum Nahostkrieg. US-Präsident Trump hat am Abend erneut bekräftigt, seine Regierung verhandle mit der iranischen Führung. Man sei kurz vor einer Einigung. Die Kampfhandlungen gehen aber weiter. Iran bombardierte Israel und mehrere Golfstaaten. Israel flog neue Angriffe auf Iran und attackierte Ziele im Libanon. Die israelische Regierung kündigte an, den Süden des Libanon besetzen und eine Pufferzone schaffen zu wollen.
Die Bilder der Zerstörung am Morgen, sie lassen einmal mehr erahnen, wie massiv die Angriffe der Nacht gewesen sind. Attacken der israelischen Luftwaffe auf südliche Vororte von Beirut, wo Israel laut eigenen Angaben Ziele der Hisbollah-Miliz ins Visier nimmt. Bei diesem Angriff auf ein Apartmentgebäude in der Stadt Bshamun soll aber auch ein Kleinkind ums Leben gekommen sein. Viele Anwohner in Angst. Wir sind erschöpft. Wir wollen keinen Krieg mehr. Ich will, dass meine Kinder in Frieden leben und aufwachsen. Wir sind müde. Habt Erbarmen. Es ist genug. Unsere Nerven sind am Ende. Besonders schwere Gefechte auch weiter in der Nähe der Grenze. Die Hisbollah beschießt den Norden Israels. Israels Armee rückt am Boden weiter in den Libanon vor. Diese Aufnahmen veröffentlicht heute das israelische Militär. Das Ziel der Angriffe, eine sogenannte Sicherheitszone im Süden des Libanon zu schaffen, bis hinauf zum Fluss Litani. Zahlreiche Brücken über diesen habe man bereits zerstört, erklärt Israels Verteidigungsminister. Die noch verbleibenden werde man kontrollieren. Die humanitäre Lage im Libanon unterdessen immer angespannter. Mehr als 1,1 Millionen Menschen sollen inzwischen aus den angegriffenen Gebieten vertrieben worden sein. Sie haben ihr Zuhause verlassen mit nichts, oft nur der Kleidung, die sie am Leibe tragen. Sie brauchen Nahrung, etwas zum Anziehen. Die Kinder müssen zur Schule gehen. Sie haben keinen Internetzugang, um online zu lernen. Ob und wenn ja wann sie in ihre Heimatdörfer und Städte im Süden zurückkehren können, unklar.
Diplomatische Bemühungen für einen Waffenstillstand laufen bislang ins Leere. Die libanesische Regierung versucht unterdessen entschiedener gegen die Hisbollah und deren ausländischen Förderer, also Iran, vorzugehen. Der iranische Botschafter im Libanon, so wurde heute entschieden, wird ausgewiesen.
Ja, wir haben es ja gerade gesehen, Israel greift massiv den Süden des Libanon an. Björn Dahke, heißt das denn, Israel wird den Südlibanon dauerhaft besetzen?
Israels Verteidigungsminister Katz spricht davon, den Süden des Libanon kontrollieren zu wollen, solange bis Israel von dort nicht mehr angegriffen wird. Das passiert aktuell noch. Die Hisbollah hat heute Dutzende Raketen und auch Drohnen auf den Norden Israels abgefeuert. Und deshalb ist die Armee dazu übergegangen, Brücken abzureißen, Häuser abzureißen in Grenznähe, die der Hisbollah als Versteck dienen könnten. Aber natürlich leidet dadurch auch die Zivilbevölkerung. Insgesamt sieht es nicht danach aus, als ob die israelische Armee ihren Einsatz dort schnell beenden würde. Ganz im Gegenteil, in der israelischen Politik wird mittlerweile offen davon gesprochen, dass der Einsatz im Libanon ähnlich ablaufen soll wie der in Gaza.
Blicken wir auf den Krieg gegen Iran. Die gegenseitigen Angriffe gehen weiter. Wie intensiv waren die letzten Attacken auf Israel?
Der letzte Raketenalarm hier in Tel Aviv ist 20 Minuten her. Heute Morgen ist eine iranische Rakete im Norden von Tel Aviv eingeschlagen in einem Wohngebiet. Häuser wurden zerstört, einige Menschen leicht verletzt. Relativ glimpflich ist das ausgegangen, aber die Menschen fragen sich, wie zuverlässig ist die Raketenabwehr eigentlich noch 3,5 Wochen nach Beginn des Krieges? Die israelische Armee sagt, 90% der Raketen würden abgefangen, 100%igen Schutz gäbe es nicht. Heute Morgen ist das hier nochmal sehr deutlich geworden.
Dankeschön. Nach Tel Aviv, Björn Dahke. Aus der Bundesregierung war die Kritik am Iran-Krieg bislang eher verhalten. Bundespräsident Steinmeier dagegen hat sich nun klar geäußert. Der von den USA und Israel begonnene Krieg sei aus seiner Sicht völkerrechtswidrig, sagte Steinmeier bei einem Festakt im Auswärtigen Amt. Er plädierte für mehr Distanz zur US-Regierung von Donald Trump und für eine pragmatischere Außenpolitik.
Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen. Damit mussten wir uns schon im Gaza-Krieg auseinandersetzen, damit müssen wir uns auch im Iran-Krieg umgehen. Denn dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig. Es gibt wenig Zweifel daran, dass jedenfalls die Begründung mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA nicht trägt. Das scheint ja auch in Teilen der amerikanischen Dienste gegenwärtig zu sein.
Um gegenüber den USA und auch China unabhängiger zu werden, vertieft die EU ihre Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Partnern. Bereits auf den Weg gebracht wurden Freihandelsabkommen mit Indien und den Mercosur-Staaten. Und heute nun mündeten 8 Jahre Verhandlungen in ein Abkommen mit Australien. Davon profitieren soll auf australischer Seite vor allem die Landwirtschaft. Die EU hofft auf einen besseren Zugang zu australischen Rohstoffen und will mehr Industrieprodukte exportieren.
Das ist ein Ventilator, unter anderem für Rechenzentren. Die Firma Ziel Abeck aus Kupferzell verkauft in alle Welt, auch nach Australien. Das Handelsabkommen mit dem Land, für den Vorstandsvorsitzenden eine gute Nachricht. Zölle weg, deshalb auch weniger Bürokratie, positiv. auch wenn Australien ein begrenzter Markt sei.
Aber wenn Sie dann wiederum die letzten Wochen und Monate anschauen mit den Freihandelsabkommen zwischen der EU, Südamerika, Indien, Australien, ist das schon was, was Mut macht in Summe.
Die Verhandlungen der EU-Kommission und Australien sind abgeschlossen. Man will enger zusammenarbeiten in Sicherheitsfragen, vor allem aber beim Handel. Heute können wir nach 8 Jahren Verhandlung verkünden, Australien und die EU haben einen wegweisenden Handelsdeal geschlossen. Unternehmen aus der EU exportieren nach Australien Waren im Wert von 36,9 Milliarden Euro. Zum Vergleich Warenexport in die USA 554 Milliarden. In der EU könnten folgende Branchen profitieren: Autoindustrie, Maschinenbau, Chemie. Australien hofft auf mehr Absatz, unter anderem von Rohstoffen, Rindfleisch und Wein. Rohstoffe. Australien hat, was Unternehmen in Europa brauchen. Eisenerz, aber auch Lithium. Das Abkommen soll dafür sorgen, die bisherige Abhängigkeit von China spürbar zu verringern. Wir dürfen bei solchen entscheidenden Rohstoffen nicht von einem einzigen Lieferanten übermäßig abhängig sein. Und genau deshalb brauchen wir einander. Es fehlt jetzt noch die Zustimmung der EU-Staaten und des Parlaments. Das Mercosur-Abkommen mit Südamerika hat und hatte in der EU lautstarke Gegner. Im Vergleich dazu dürfte es bei der Vereinbarung mit Australien geräuschloser laufen. Einzelne Diskussionen ja, aber nicht so massiver Widerstand.
Was wussten die Deutschen? Diese Frage stellt sich auch mehr als 80 Jahre nach dem Holocaust. Im Land der Täter gab es aktive Nazis, Mitläufer und Mitwisser, aber auch Menschen, die Widerstand leisteten. Eine Ausstellung in Berlin beschäftigt sich mit den Faktoren, die das Verhalten der Deutschen damals beeinflussten. Dazu werden im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors zahlreiche persönliche Geschichten erzählt.
Das Tagebuch von Anna Haag. Die Schwäbin schrieb darin über Gerüchte, Hinweise, Informationen und ihre Gedanken über die Nationalsozialisten. Aber sie sammelte auch Propaganda des Regimes. Anna Haag war Pazifistin, SPD-Mitglied und Gegnerin Hitlers.
Das ist für mich ein ganz außergewöhnliches Zeitzeugnis. Sehr authentisch, außergewöhnlich die Beilagen der Zeitungen, die kommentiert sind von ihr persönlich, mit ihren Gedanken, mit ihren Ideen, auch mit ihren Vorahnungen.
Wenn auch nur aus Bruchstücken, aus Puzzleteilen quasi, man konnte sich während der Nazizeit sehr wohl ein Bild vom Holocaust machen, so die Ausstellung, anhand von Feldpost etwa, mitgebrachten Fotos von Massenerschießungen oder anhand von enteignetem Besitz jüdischer Familien. Was wussten die Deutschen? Eine wichtige Frage bis heute, glauben die Ausstellungsmacher, denn es gäbe oft noch eine andere Erzählung.
Dass der eigene Großvater, die eigene Großmutter vielleicht kein Nazi war, die einzige Ausnahme war, die es gegeben hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen motiviert werden, sich auch mit der eigenen Familiengeschichte dann noch auseinanderzusetzen.
Rund 300 Stücke aus öffentlichem und privatem Besitz zeigt die Ausstellung. Darunter auch Originalobjekte, wie das Tagebuch der Schwäbin und Hitlergegnerin Anna Haag.
Der in der Lübecker Bucht gestrandete Buckelwal konnte immer noch nicht aus seiner Lage befreit werden. Eine neue Rettungsaktion am Nachmittag scheiterte. Helfer hatten versucht, mit einem Saugbagger eine Rinne zu schaffen, damit sich der Wal freischwimmen kann, jedoch ohne Erfolg. Tierschützer wollen die Hoffnung aber trotzdem nicht aufgeben. Morgen soll ein größerer Bagger eingesetzt werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 25. März.
Morgen überquert uns die Kaltfront eines Tiefs, dahinter folgt deutlich kühlere Luft. Heute Nacht fällt zunächst nur im Norden etwas Regen, der kommt im Verlauf bis zur Mitte voran, bei stark bis stürmisch auffrischendem Wind. Morgen Vormittag ist es im Südosten noch freundlich, sonst gibt es viele Wolken und von Nordwest nach Südost Regen und Graupelschauer, örtlich Gewitter, im Bergland auch Schnee. Heute Nacht 10 bis 5, im Südosten bis zu minus 1 Grad. Morgen 6 Grad in der Eifel bis 17 Grad in Südostbayern, wobei es am Nachmittag schon kälter wird. Auch am Donnerstag kühles, wechselhaftes und windiges Schauerwetter samt einzelner Gewitter. Am Freitag vorübergehend freundlich, später kommt im Nordseeumfeld wieder Regen auf, der sich am Samstag südostwärts ausbreitet.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Susanne Stichler schauen wir nach Dänemark, wo heute eine Sozialdemokratin zum dritten Mal hintereinander Wahlen gewinnen könnte. Und wir berichten über Schülerinnen und Schüler, die 3 Wochen ganz auf Social Media verzichtet haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.